Zahlreiche Medizinproduktehersteller verwenden in ihren Produkten sogenannte PFAS. Der Begriff steht für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. In letzter Zeit hört man vermehrt, dass diese Alkylverbindungen in der EU in absehbarer Zeit verboten werden sollen. Eine Nachricht, die auch in der MedTech-Branche verständlicherweise für Unruhe sorgt und viele Fragen aufwirft. Diese Fragen möchten wir heute im Podcast beantworten. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV-Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche mit Dr. Christina Rolfsteck. Frau Rolfsteck ist als globale Ansprechpartnerin für den Bereich Biokompatibilität bei TÜV-Süd in München tätig. In ihren Aufgabenbereich fällt die Bewertung technischer Dokumentationen zur Biokompatibilität im Rahmen der Zulassung von Hochrisikomedizinprodukten. Sie kennt sich also bestens mit dem Material aus, das Hersteller für ihre Medizinprodukte nutzen. Hallo Frau Dr. Rolfstedt, ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch heute.
Hallo Frau Lauterbach, vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Frau Rolfsteck, in der EU wird das Verbot sogenannter PFAS diskutiert. Was sind denn eigentlich diese perfluorierten und polyfluorierten Alkylverbindungen genau?
Das sind synthetische, also künstlich hergestellte Chemikalien. Und davon gibt es mehr als 10.000 verschiedene. Sie haben alle gemeinsam, dass sie in ihrer molekularen Struktur eine Bindung aus den Elementen Kohlenstoff und Fluor enthalten. Diese Bindungen gehören zu den stärksten Bindungen in der organischen Chemie. Und in der Umwelt können die schwer abgebaut werden. Man weiß auch, dass die PFAS wenig reaktiv sind und sie haben teilweise einzigartige Eigenschaften. Zum Beispiel einige sind sehr resistent gegenüber Hitze und andere wirken wasser- oder fettabweisend. Der Einsatz von PFAS ist wegen dieser besonderen Eigenschaften weit verbreitet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle unsere ZuhörerInnen auch solche Produkte zu Hause haben. Denn sie kommen tatsächlich in vielen Produkten des täglichen Lebens vor. Zum Beispiel in Textilien, also imprägnierten Textilien, wie zum Beispiel Outdoor-Bekleidungen oder in Kochzubehör, die beschichteten Pfannen, aber auch in Lebensmittelverpackungen.
Also ein großer Einsatzbereich. Natürlich haben diese Materialien viele Vorteile und trotzdem sollen PFAS in der EU eventuell bald verboten werden. Das liegt vermutlich an der schweren Abbaubarkeit, die Sie gerade auch erwähnt haben, oder?
Ja, also die schwere Abbaubarkeit ist ein wichtiger Punkt. Die PFAS sollen verboten werden, weil sie eben als Umweltschadstoffe identifiziert worden sind. Man sagt auch teilweise Ewigkeitschemikalien dazu, weil sie teilweise Jahrzehnte oder Jahrhunderte einfach in der Umwelt überdauern können. Die Kontamination der Umwelt kann zum Beispiel dort geschehen, wo die PFAS produziert werden, wenn also aus der PFAS-Fabrik irgendwas nach außen gelangt. Oder es kann passieren an den Stellen, wo die PFAS entsorgt werden. Manchmal kann es auch sein, dass während der Verwendung PFAS freigesetzt werden, als relativ krasses Beispiel vielleicht mal Feuerleuchtschäume, wo das natürlich im großen Stil in die Umwelt gelangt.
Und dann auch in den Boden sickert einfach, ne?
Genau. Also das ist tatsächlich das Problem. Die gehen in den Boden, damit auch in Pflanzen, die gehen in das Grund- und Oberflächenwasser, sodass letztendlich sie auch in Lebensmittel und Trinkwasser gelangen und damit zum Menschen kommen und von den Menschen dann aufgenommen werden können. Wäre jetzt erstmal natürlich kein Problem, wenn das ganz, ganz harmlose Substanzen wären. Aber für viele PFAS weiß man einfach noch gar nicht genau, was sie machen. Und für einige weiß man, dass sie negative Auswirkungen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Es kann zum Beispiel sein, dass auch solche schwerwiegenden Probleme wie eine Verringerung der Fruchtbarkeit oder Schädigung von der Entwicklung von Ungeborenen passiert. Manche PFAS stehen auch im Verdacht, Krebs zu verursachen. Und wieder andere könnten mit dem Hormonsystem interagieren. Also Hormone sind ja wichtig im Körper. Und wenn es da zu Interferenzen kommt, funktioniert das natürlich nicht mehr auf normale Weise. Ein Ziel ist es eben, die Menschen und natürlich auch andere Lebewesen vor diesen Schäden zu schützen. Und man möchte eben jetzt die Bremse ziehen, weil sich die PFAS sonst immer weiter akkumulieren und man dann gar nicht weiß, was dann noch passiert.
Also ist es ein absolut richtiger und wichtiger Gedanke, die PFAS in Frage zu stellen und eben auch über ein Verbot nachzudenken. Bei dem geplanten Verbot hat es also zum einen Umweltaspekte, aber zum anderen natürlich auch gesundheitliche Aspekte. Gibt es denn auch Argumente, die gegen ein Verbot der PFAS sprechen?
Ja, also die Frage, ob das Verbot so wie vorgeschlagen sinnvoll ist, ist natürlich komplex. Und es gibt auch je nach betroffenem Produkt mehr oder weniger verschiedene Argumente dafür oder dagegen. Ein wichtiges Argument oder das wichtigste Argument für das Verbot von den PFAS ist definitiv, wie bereits angedeutet, eben die Themen Umwelt, schwere Abbaubarkeit und die möglichen Schäden für die Gesundheit. Aber natürlich hat so ein PFAS-Verbot Konsequenzen. Weil diese Stoffe eben in sehr vielen Produkten enthalten sind, wären sehr viele Wirtschaftszweige einfach dadurch betroffen. Bei manchen Produkten ist es vielleicht einfach, sie umzustellen, oder es gibt schon Alternativen. Jetzt mal als Beispiel mit der Bratpfanne. Das ist jetzt nicht so ein Drama, wenn man dann auch vielleicht eine keramikbeschichtete Bratpfanne nimmt oder eine Edelstahlpfanne oder gusseiserne Pfanne. Aber es gibt eben auch Produkte, für die es momentan keine wirklichen Alternativen gibt. Und da muss natürlich erstmal gesucht werden nach Alternativen. Es muss Entwicklung stattfinden und dann eben auch Zulassung. Also das ist teuer und zeitaufwendig und kann halt auch sehr lange Zeit dauern. Die Entscheidung, die PFAS dann zu verbieten oder ob sie verboten werden sollen, ist dann letztendlich eine politische Entscheidung. Die Europäische Kommission wird die Entscheidung treffen, auch hinsichtlich von Übergangszeiten, nachdem sie eben die verschiedenen Argumente abgewogen hat. Es ist übrigens nicht nur ein europäisches Thema. Also global macht man sich Gedanken dazu, wobei die Lösungsansätze auch unterschiedlich aussehen.
Sie hatten ja gerade schon erwähnt, dass PFAS in zahlreichen Medizinprodukten vorkommt. Ich glaube auch im Katheter, soweit ich weiß. Es wären also viele Hersteller betroffen, wenn es tatsächlich zu einem Verbot käme. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen für Medizinprodukte, die PFAS enthalten?
Ja klar, also ein PFAS, das sehr häufig und in verschiedenen Medizinprodukten vorkommt, ist PTFE, Polytetrafluorethylen. Das ist ein Polymer, was man im Alltag auch durch Handelsnamen wie zum Beispiel Teflon oder Gore-Tex kennt. Es kommt als Material oder Beschichtung zum Beispiel in Kathetern, Implantaten oder chirurgischen Instrumenten vor. Außerdem gibt es auch manche Implantate, die komplett aus PTFE gefertigt sind, zum Beispiel manche Herniennetze. Solche PFAS wie PTFE sind im Medizinprodukt meist sehr stabil. Wir haben momentan keine Informationen, dass davon relevante Mengen von irgendwelchen Inhaltsstoffen freigesetzt oder aufgenommen werden oder dass es gar zu PFAS-bedingten Schäden gekommen wäre von Medizinprodukten. Im Gegenteil, also PFAS wie PTFE haben eher einen großen Nutzen in Medizinprodukten. Es wurde ja schon gesagt, dass sie wenig reaktiv sind und somit auch relativ inert und dass sie sehr stabil in der Körperumgebung und bei den dort herrschenden Bedingungen sind. Sie gelten deswegen auch als biokompatibel, es haftet wenig an. Das ist wichtig für Produkte in Blutkontakt, denn sonst bilden sich vielleicht Thromben. In Kathetern zum Beispiel sorgt PTFE oder andere PFAS auch dafür, dass das Produkt sehr sanft, ohne viel Reibungswiderstand, durch die Blutgefäße geführt werden kann. Und es ist natürlich wichtig, dass es Produkte mit solchen Eigenschaften gibt, denn so eine Katheteruntersuchung oder generell minimalinvasive Eingriffe sind natürlich viel schonender für den Patienten als eine größere OP und auch kosteneffizienter für das Gesundheitssystem. Weitere Beispiele für PFAS in Medizinprodukten sind zum Beispiel Fluoroelastomere. Die werden in Filtern, Schläuchen oder Dichtungen benutzt, zum Beispiel für Dialysegeräte, weil eben diese Materialien sehr resistent gegenüber den Flüssigkeiten sind, die durch diese Systeme durchlaufen. Und PFAS kommen auch in Verpackungen von Medizinprodukten vor.
Also ich höre schon raus, es ist schwierig, da alle PFAS über einen Kamm zu scheren. Also die im Haushalt, auf die kann man verzichten, möglicherweise die in Funktionskleidung auch, aber die in Medizintechnikprodukten spielen doch eine größere Rolle. Von wem ging denn da eigentlich der Vorschlag aus, die PFAS zu verbieten?
Der Vorschlag stammt von 5 Ländern. Das sind Niederlande, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden. Und diese Länder haben den Vorschlag ausgearbeitet und offiziell eingereicht.
Wie ist denn da der aktuelle Status des Vorschlags? Wird da differenziert nach Anwendungsgebieten und Einsatzmöglichkeiten der PFAS?
Ja, das wird es tatsächlich. Um den aktuellen Status besser zu verstehen, fangen wir vielleicht ein bisschen vorne an sozusagen. Man kann sich übrigens den ganzen Prozess oder wie der Ablauf war und in Zukunft sein wird, auch sehr gut auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur, der ECHA, anschauen. Also es war so, wenn wir jetzt vorne beginnen, im März 2023 hat die ECHA den Vorschlag für ein Verbot von PFAS in der EU veröffentlicht. Dann hatten alle interessierten Parteien 6 Monate Zeit, Eingaben zu machen. Diese öffentliche Konsultation hat dann bis September 2023 gedauert. Und es sind tatsächlich sehr viele Kommentare eingegangen. Also über 5600 Stück, die im Moment von der ECHA evaluiert werden. Als nächste Schritte für 2024 sind noch Meetings zu bestimmten Projektgruppen geplant. Das geht bis mindestens September. Darüber hinaus ist Stand jetzt keine weitere Zeitplanung kommuniziert. Die ECHA wird aber weitere Schritte auf ihrer Website ankündigen. Wenn sich die ECHA dann eine finale Meinung gebildet hat auf Basis der Kommentare, wird diese an die Europäische Kommission weitergegeben. Und die Europäische Kommission wird dann zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie den Vorschlag für das Verbot annimmt und ein Gesetz erlässt. Dies wird aber nicht vor 2025 erwartet. Dann erst werden wir auch sehen, ob und welche Übergangszeiten zur Umsetzung es gibt. Beispielsweise gemäß dem Vorschlag für das Verbot von 2023 soll es in jedem Fall eine Übergangszeit von 18 Monaten geben. Das heißt, das Verbot wäre bindend frühestens ab 2026 oder 2027. Aber wichtig ist auch zu erwähnen, dass zusätzlich vorgeschlagen wurde, für verschiedene Produktgruppen Ausnahmeregeln mit deutlich längeren Übergangsfristen zu machen. Und da können die Übergangsfristen sogar 5 oder 12 Jahre betragen, je nach Verfügbarkeit von Alternativen. Also die Verfügbarkeit ist wirklich ein wichtiges Kriterium, nachdem das entschieden wird. Und für einige Medizinprodukte, zum Beispiel Implantate, sind in diesem Verbotsvorschlag zum Beispiel 12 Jahre Übergangszeit vorgeschlagen.
Trotzdem keine ganz so lange Zeit, wenn man alternative Stoffe erstmal suchen und erfinden und entdecken muss, die dann die passenden Eigenschaften auch haben. Und dann müssen ja Studien auch stattfinden, dass die harmlos oder weniger schädlich als die PFAS für die Umwelt und die Gesundheit sind. Also es ist noch alles gar nicht so sicher und trotzdem reagieren die betroffenen Unternehmen teilweise bereits, richtig?
Ja, genau. Das liegt auch unter anderem daran, dass einige PFAS-Produzenten, also große Chemiefirmen, bereits angekündigt haben, die Produktion von PFAS einzustellen. Unabhängig davon, ob, wann oder wie dieses Verbot kommt. Daher sollten Hersteller von Medizinprodukten, die diese Stoffe bisher verwenden, auch zeitnah reagieren und sich vorbereiten auf die Situation.
Wissen denn Hersteller immer, ob ihre Produkte eigentlich einen PFAS-Bestandteil haben, ob da PFAS drin sind?
Oft weiß man das, aber eben nicht zwingend. Mal als Beispiel. Wenn man eines dieser prominenten PFAS hat, wie zum Beispiel das vorhergenannte PTFE, und das als Material für eine Komponente oder für eine Beschichtung in dem Medizinprodukt verwendet, dann ist es sehr offensichtlich, dass man PFAS hat. Es kann aber auch andere Situationen geben, wo das nicht so klar ist. Zum Beispiel könnte ein PFAS als Prozesshilfsmittel verwendet werden oder es könnte ein nicht deklarierter Bestandteil einer zugekauften Mixtur sein. Da die Lieferanten von Materialien ja eigentlich am besten wissen sollten, welche Chemikalien sie verwenden, sollte man eigentlich über die Lieferantenkette herausfinden können, ob man PFAS hat oder nicht. Ist natürlich kompliziert, wenn die Lieferantenkette sehr lang ist und dann erfordert das auch mehrere Schritte. Wenn man jetzt denkt, okay, dann prüfe ich vielleicht mal in der chemischen Analyse, ob ich PFAS habe, dann sei nur gesagt, dass das gar nicht so trivial ist. Man weiß ja nicht, wonach man sucht. Es gibt ja über 10.000 PFAS. Außerdem muss man das Produkt dann auch zerstören testen, sofern es ein festes Produkt ist. Und alles zusammen hat das einfach analytische Schwierigkeiten. Es gibt aber wohl einfachere Analysen, die möglich sind. Zum Beispiel kann man im Verbrennungsrückstand nach dem Element Fluor suchen. Wenn man das findet, kann das natürlich ein Hinweis darauf sein, dass das von einem PFAS kam. Aber natürlich gibt es auch andere Quellen für Fluor.
Also angenommen, ich weiß als Hersteller sicher, dass ich PFAS in meinen Produkten verwende. Welche Alternativen zu PFAS gibt es denn aktuell schon?
Also grundsätzlich gibt es wenig Alternativen, würde ich jetzt sagen. Das ist die grundsätzliche Tendenz. Aber es kommt im Einzelfall natürlich auf den klinischen Einsatz der Produkte an und wo genau und mit welcher Funktion das PFAS im Produkt vorkommt. Ist es eine Beschichtung? Kommt es als Grundmaterial vor? Ist es in der Verpackung? Oder wird es als Prozesshilfsmittel verwendet etc.? In dem Vorschlag für das Verbot steht tatsächlich aber explizit für viele Medizinprodukte drin, zum Beispiel für Implantate oder Katheter, dass es momentan und auch in naher Zukunft eben noch keine geeigneten Alternativen gibt. Daher wurde für solche Produkte auch diese recht lange Übergangszeit vorgeschlagen. Bei anderen Medizinprodukten war die Evidenz für Alternativen laut dem Vorschlag nicht so eindeutig. Also wir müssen einfach auch abwarten, was die Rückmeldung aus der Konsultation war und wie dann der neue Vorschlag aussieht. Ob jetzt diese vorgeschlagenen jahrelangen Übergangszeiten reichen, um Alternativen zu finden, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber generell kann man einfach sagen, dass das wirklich eine sehr große Herausforderung für die Medizinproduktehersteller ist, Alternativen für PFAS zu finden, wenn dann tatsächlich das Verbot kommt.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und mal angenommen, ich setze in meinem Medizinprodukt künftig also eine passende Alternative ein. Benötige ich dann eine neue Zulassung dafür?
Das müssen wir vielleicht ein bisschen genauer aufdröseln. Lassen Sie uns vielleicht zuerst über Produkte sprechen, die bereits unter der MDR zertifiziert sind. Für diese Produkte gilt Folgendes. Also eine Änderung am Produkt, die wegen des PFAS-Verbots nötig wird, wird im Prinzip genauso behandelt wie Änderungen, die aus anderen Gründen erfolgen. Es benötigt keine komplett neue Zulassung, aber für Hochrisikoprodukte muss die benannte Stelle per Änderungsmitteilung über signifikante geplante Änderungen am Produkt informiert werden und der Hersteller muss dann die Freigabe abwarten. Für Produkte mit niedrigerem Risiko kann der Hersteller Materialänderungen selber umsetzen. In jedem Fall, und das gilt für beide Risikotypen, müssen die Änderungen dokumentiert sein. Dies umfasst zum Beispiel die Aktualisierung der technischen Dokumentation, wo dann eben der neue Status festgeschrieben ist. Das beinhaltet die Beschreibung und Begründung für die Änderungen und die Ergebnisse aller neuen durchgeführten Tests. Und am Ende dann auch der Nachweis, dass die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit weiterhin gegeben sind. Was jetzt genau erforderlich ist und welche Daten nötig sind, das hängt wirklich von der Art des Produkts und der konkreten vorgenommenen Änderung ab.
Und wie sieht es denn mit Produkten aus, die noch keine MDR-Zertifizierung haben?
Ja, solche Bestandsprodukte, die sogenannten Legacy Devices mit MDD oder IMDD-Zertifizierung, dürfen weiter vermarktet werden, wenn der Antrag auf MDR-Zertifizierung bis zur entsprechenden Frist, dem 26. Mai 2024, gestellt wurde und der Hersteller eine entsprechende Bestätigung von seiner benannten Stelle erhalten hat. Dann gelten je nach Risikoklasse die MDR-Übergangszeiten bis maximal Ende 2028. Aber es ist wichtig zu wissen, an solchen Produkten dürfen dann keine signifikanten Änderungen hinsichtlich Auslegung und Zweckbestimmung, im Englischen sagt man Design und Intended Purpose, mehr vorgenommen werden. Das ist geregelt im Artikel 120 der MDR. Das bedeutet, wenn der Hersteller auf PFAS-Alternativen umstellt oder das PFAS weglässt oder vielleicht einen PFAS-Supplier ändert, weil der vielleicht schon seine Produktion eingestellt hat, dann ist für den spezifischen Fall zu entscheiden, ob diese Änderung eine signifikante Designänderung im Sinne von Artikel 120 darstellt. Falls ja, ist für das geänderte Produkt zwingend eine MDR-Zertifizierung nötig, um es weiter zu vermarkten. Es ist momentan ein bisschen die Frage, wie relevant dieser Fall überhaupt ist. Das kommt dann natürlich darauf an, wie die Übergangszeiten des PFAS-Verbots sind und ob sie für ein bestimmtes Produkt vor oder nach den MDR-Übergangszeiten liegen.
Auch eine solche Änderung muss dann wahrscheinlich wieder mit Nachweisen für durchgeführte Prüfungen belegt werden, oder?
Genau, also normalerweise muss man tatsächlich Prüfungen durchführen, um zu zeigen, dass das geänderte Produkt weiterhin sicher und leistungsfähig ist. Dazu ist oft eine ganze Reihe unterschiedlicher Prüfungen nötig, zum Beispiel biologische, chemische oder mechanische Prüfungen oder auch Stabilitätsprüfungen. Unabhängig von der benannten Stelle bieten die TÜV Südlabore auch solche Testungen an.
Wenn denn dann das Verbot kommt, könnte es dann sein, dass viele Hersteller Änderungsanzeigen stellen oder gar deswegen eine MDR-Zertifizierung brauchen? Da kommt ja dann auch auf die benannte Stelle einiges zu, oder?
Ja, es wird tatsächlich einige Produkte betreffen. Dann ist es natürlich ungünstig, wenn alle auf einmal und am Ende der Übergangszeit kommen und dann kurz vor knapp noch die Änderung freigegeben bekommen müssen. Wir bereiten uns bei TÜV Süd natürlich gezielt darauf vor, dass wir nicht in einen Kapazitätsengpass geraten. Aber mein Rat wäre trotzdem auch an die Hersteller, sich ebenfalls frühzeitig vorzubereiten.
Also da ist ein langer Vorlauf durchaus sinnvoll und wichtig für beide Seiten. Vielen, vielen Dank, Frau Räufstick. Wir sind fast am Ende unseres Interviews angelangt. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sie sich über weitere PFAS-Verbotsthemen informieren können?
Ja, klar. Also es ist ein White Paper von TÜV Süd zum Thema PFAS in Arbeit, das man dann demnächst auch auf unserer Website finden kann. Und wie gesagt, zu allem, was den Status des PFAS-Verbots betrifft, empfehle ich die ECHA-Website.
Und wenn sich Hersteller jetzt trotzdem Sorgen machen und nicht wirklich wissen, wie es weitergeht, gibt es da noch abschließend was zu ergänzen?
Ja, also vielleicht ganz kurz. Auch wenn das Verbot noch diskutiert wird, stellen manche PFAS-Produzenten ja ihre Produktion bereits ein. Die Hersteller sind daher gut beraten, ebenfalls bereits aktiv zu werden und sich nach Alternativen zu PFAS umzuschauen. Ich kann auch nur empfehlen, sich bei Fragen zeitnah an die benannte Stelle zu wenden, um das Vorgehen zu besprechen. Wir bieten für diesen Zweck extra unsere sogenannten Structured Dialogues an.
Also alles, was wir hier von TÜV Süd an Materialien haben, das packen wir natürlich in die Shownotes und auch den Link zu der ECHA-Website. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Frau Räufstick.
Gerne, Frau Lauterbach. Hat mich gefreut. Ich hoffe, wir konnten etwas Licht ins Dunkle bringen.
Die aktuelle Diskussion um sogenannte PFAS stellt Medizinproduktehersteller vor ganz neue Herausforderungen. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens, bei der Herstellung, Verwendung und Entsorgung der PFAS können sich diese Substanzen in der Umwelt anreichern und letztendlich auch zur Bevölkerung gelangen, was dann zu gesundheitlichen Gefahren führen kann. Deshalb wird derzeit ein EU-weites Verbot von PFAS diskutiert. Zweitens, auch wenn frühestens 2025 mit einem Verbot zu rechnen ist, stellen manche PFAS-Hersteller eben jetzt schon bereits ihre Produktion ein. Medizinproduktehersteller sind daher gut beraten, sich bereits nach Alternativen zu PFAS für ihre Produkte umzusehen. Und drittens, für Medizinprodukte, die in Zukunft statt PFAS alternative Substanzen verwenden, muss eben gezeigt werden, dass sie weiterhin sicher und leistungsfähig sind. Das war Normenchecker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Medizinprodukte. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne unter normen-checker@tuffsud.com. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback und natürlich auch über eine gute Bewertung, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat. Vielleicht lassen Sie uns auch ein Abo da. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links, wie versprochen, in den Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema chemische Prüfungen von Medizinprodukten. Und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.